Hallo und herzlich willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit Reise nach dem Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. 18. Kapitel durch die Lavagalerie. Um 8 Uhr morgens drang ein Strahl Tageslicht zu uns hinab und weckte uns. Die 1000 Facetten der Lava der Wände singen ihn auf und zerstreuten ihn gleich einem Funkenregen. Dieser Schimmer reichte hin, um die Gegenstände der Umgebung zu unterscheiden.
»Nun, Axel, was sagst du dazu?«
rief mein Oheim, indem er sich die Hände rieb.
»Hast du je in unserem Hause in der Königstraße eine so ruhige Nacht hingebracht? Da ist kein Wagengerassel, Geschrei der Kaufleute, Rufen der Bootsleute.
Allerdings sind wir hier sehr ruhig auf dem Boden dieses Schachts, aber es liegt doch etwas Erschreckendes darin.«
»Aber«, rief mein Oheim, »erschrickst du jetzt schon? Wie wird's da später gehen? Wir sind noch keinen Zoll weit ins Innere der Erde gedrungen.«
»Was meinen Sie?«
»Ich meine, wir sind erst bis auf den Boden der Insel gelangt. Diese lange senkrechte Röhre, die im Krater des Snæfells mündet, endigt etwa in der Höhe des Meeresspiegels.«
»Wissen Sie dies gewiss?«
»Sehr gewiss. Befrage nur den Barometer.«
»Wirklich?« Das Quecksilber, welches im Verhältnis, wie wir hinabkamen, allmählich gestiegen, war bei 29 Grad stehen geblieben.
»Du siehst«, fuhr der Professor fort, »wir haben erst den Druck einer Atmosphäre, und ich bin ungeduldig, den Barometer durch den Manometer zu ersetzen.«
Jenes Instrument musste in der Tat von dem Augenblick an unbrauchbar werden, wo das Gewicht der Luft den Druck derselben, wie er auf dem Meeresspiegel stattfindet, überschreitet.
»Aber«, sagte ich, »ist nicht zu besorgen, dieser stets zunehmende Druck werde peinlich werden?« »Nein, wir kommen langsam abwärts, und unsere Lungen gewöhnen sich, eine dichtere Atmosphäre einzuatmen. Den Luftschiffern mangelt's am Ende an Luft, wenn sie in die höheren Schichten kommen, und wir bekommen vielleicht zu viel. Aber das ist besser. Verlieren wir nun keinen Augenblick Zeit. Wo ist der Pack, welchen wir vorher hinabgeworfen haben?«
Ich erinnere mich, dass wir abends zuvor vergeblich danach gesucht hatten. Mein Oheim fragte Hans, der mit seinem Jägerauge sich umsah.
»Der Huppe?« fragte er. »Dort oben.«
Wirklich, der Pack war an einem Felsenvorsprung etwa 100 Fuß über unserem Kopf hängen geblieben, und der behende Isländer kletterte gleich einer Katze hinan und holte in einigen Minuten denselben herunter.
»Jetzt«, sagte mein Oheim, »wollen wir frühstücken, aber wie Leute, die vielleicht eine weite Fahrt zu machen haben.«
Zum Zwieback und getrocknetem Fleisch wurden einige Schluck Wasser mit Wacholderbranntwein genommen. Als das Frühstück zu Ende war, zog mein Oheim sein Notizbüchlein aus der Tasche, nahm nacheinander die verschiedenen Instrumente und zeichnete auf. Montag, 1. Juli. Chronometer, 8.17 Uhr, M-Punkt, vormittags. Barometer 29,7, Thermometer 6 Grad, Richtung OSO. Diese letztere Angabe des Kompasses bezog sich auf den dunklen Gang.
»Jetzt, Axel«, rief der Professor begeistert aus, »jetzt werden wir erst recht ins Innere des Erdballs dringen. Nun beginnt eigentlich erst unsere Reise.«
Und unverzüglich fasste mein Oheim mit der einen Hand einen an seinem Halse hängenden Rumkorff'schen Apparat, brachte mit der anderen den elektrischen Strom in Verbindung mit der Serpentine in der Laterne, und helles Licht zerstreute das Dunkel des Ganges. Der zweite Apparat, welchen Hans trug, wurde ebenfalls in Tätigkeit gesetzt. Diese sinnreiche Anwendung der Elektrizität setzte uns in Stand, durch Schöpfung künstlichen Tageslichts selbst mitten durch entzündliche Gase weiterzudringen.
»Marsch«, sagte mein Oheim.
Jeder nahm wieder seinen Pack. Hans übernahm es, den mit den Kleidern und Stricken vor sich herzustoßen, und wir traten alle drei in die Galerie. Im Augenblick, als wir uns hineinbegaben, blickte ich empor und sah zum letzten Mal durch den unermeßlichen Tubus den Himmel Islands, den ich nicht wiedersehen sollte. Die Lava hatte sich bei ihrem Ausbruch im Jahre 1229 einen Weg durch diesen Tunnel gebrochen. Sie überzog das Innere mit einem dichten, glänzenden Überzug, wovon das elektrische Licht mit 100-facher Stärke reflektiert wurde. Die Schwierigkeit des Weges bestand hauptsächlich darin, dass man über eine in einem Winkel von 45 Grad geneigte Fläche nicht allzu rasch hinabglitt.
Zum Glück konnten manche zerfressene oder hervorragende Stellen als Stufen dienen, und das Gepäck brauchten wir nur an einer langen Leine uns nachzuziehen. Aber was unter unseren Füßen die Stufen abgab, wurde an den anderen Wänden zum Tropfstein. Die an manchen Stellen löcherige Lava bildete kleine runde Blasen. Kristalle von dunklem Quarz mit klaren Glastropfen geziert hingen wie Lüstres vom Gewölbe herab, schienen bei unserer Ankunft angezündet zu werden. Man konnte meinen, die unterirdischen Geister illuminierten ihren Palast, um die Gäste von der Oberwelt zu empfangen. »Wie prachtvoll das ist!« rief ich unwillkürlich aus. »Welch ein Anblick! Zum Staunen diese Nuancen der Lava, die in unmerklichen Abstufungen aus dem Rotbraunen ins glänzende Gelb übergehen, und diese Kristalle sehen aus wie leuchtende Kugeln.«
»Ach, jetzt kommst du darauf, Axel«, erwiderte mein Oheim. »Ah, du hältst das für prächtig, lieber Junge. Du wirst noch ganz andere Dinge zu schauen bekommen, hoff ich. Nur vorwärts, vorwärts!«
Der Kompass, den ich häufig befragte, wies unveränderlich strenge die Richtung Südost. Dieser Lavastrom wich nach keiner Seite hin von der geraden Linie ab. Inzwischen nahm die Wärme nicht merkbar zu. Dies bestätigte Davies Theorie, und ich befragte öfters mit Verwunderung den Thermometer. 2 Stunden nach unserer Abreise zeigte er nur 10 Grad, das heißt eine Steigerung von 4 Grad. Dies veranlasste zu der Annahme, dass wir uns mehr horizontal als vertikal bewegten. Wie tief wir hinabgekommen, war leicht zu bestimmen. Der Professor maß die Winkel der senkrechten und waagerechten Richtung des Weges, aber das Ergebnis seiner Beobachtungen hielt er geheim. Abends um 8 Uhr gab er das Zeichen zum Anhalten. Hans setzte sich sogleich nieder. Die Lampen wurden an einem Lavavorsprung befestigt. Wir befanden uns in einer Art Höhle, wo es an Luft nicht mangelte. Im Gegenteil, wir spürten einigen Luftzug. Woher rührte diese atmosphärische Bewegung? Diese Frage mir zu lösen unterließ ich jetzt, da Hunger und Ermüdung mir die Fähigkeit zu denken benahmen. Das Hinabsteigen während 7 Stunden hintereinander hatte meine Kräfte erschöpft, und ich hörte mit Vergnügen den Ruf »Halt!« Hans breitete auf einem Lavablock einige Lebensmittel aus, und wir aßen mit Appetit. Doch beunruhigte mich ein Umstand. Unser Wasservorrat war zur Hälfte verzehrt. Mein Oheim hatte darauf gerechnet, ihn aus unterirdischen Quellen zu ergänzen, aber bisher mangelten diese gänzlich. Ich konnte nicht umhin, diesen Punkt seiner Beachtung zu empfehlen.
»Ist dir dieser Mangel an Quellen befremdlich?« sagte er. »Allerdings, und er beunruhigt mich sogar, wir haben nur noch auf 5 Tage Wasser.« »Sei ruhig, Axel. Ich stehe dir dafür, dass wir Wasser finden werden und mehr als uns lieb sein wird. Wann?« »Wenn wir aus diesen Lavaschichten heraus sind, wie ist's möglich, dass Quellen durch diese Wände dringen? Aber vielleicht zieht sich dieser Gang bis zu großen Tiefen hin. Es scheint mir, wir sind senkrecht noch nicht so tief hinabgekommen.«
»Worauf stützest du diese Voraussetzung?« »Weil, wenn wir innerhalb der Erdrinde weit vorwärts gekommen wären, die Wärme stärker wäre.«
»Nach deinem System«, erwiderte mein Oheim. »Was zeigt der Thermometer?«
»Kaum 15 Grad, also nur 1 Grad mehr seit unserer Abreise.«
»Nun folgere.«
»Ich folgere also. Nach den genauesten Beobachtungen beträgt die Steigerung der Temperatur im Innern der Erde 1 Grad auf 100 Fuß. Aber diese Ziffer kann wohl unter gewissen Bedingungen der Örtlichkeit sich ändern. So hat man zu Jakutsk in Sibirien wahrgenommen, dass die Steigerung um 1 Grad schon bei 36 Fuß stattfand. Dieser Unterschied hängt offenbar von der Leitfähigkeit der Felsen ab. Ich füge ferner bei, dass man in der Nähe eines erloschenen Vulkans und durch den Gneis wahrgenommen hat, dass die Steigerung der Temperatur nur bei 135 Fuß 1 Grad betrug. Halten wir uns nun an diese letztere Annahme, die sich am günstigsten ausspricht, und rechnen wir.
»Rechne nur, lieber Junge.
Das ist nicht schwer«, sagte ich und schrieb die Ziffern in mein Notizbuch. 9 mal 125 Fuß machen 1125 Fuß Tiefe.
Sehr genau ausgerechnet.
Nun?
Nun, nach meinen Beobachtungen befinden wir uns 10.000 Fuß unter dem Meeresspiegel.
Ist's möglich? Ja, oder die Ziffern gelten nicht mehr.
Des Professors Berechnung stand richtig. Wir waren bereits um 6000 Fuß tiefer gekommen, als bisher den Menschen gelungen war, zum Beispiel in den Gruben zu Kitzbühel in Tirol und zu Kuttenberg in Böhmen. Die Temperatur, welche an dieser Stelle 81 Grad hätte betragen sollen, betrug kaum 15. Das gab sonderlich Stoff zum Nachdenken. 19. Kapitel. Auf dem Irrweg. Am folgenden Tag, dienstags, 30. Juni, um 6 Uhr, setzten wir die Reise fort. Wir folgten stets der Lavagalerie, welche in mäßigem Fall abwärts führte, wie die geneigten Flächen, die noch in manchen alten Häusern sich anstelle der Treppen finden. So ging's bis 12 Uhr, 17 Minuten, als wir Hans, der stehen geblieben war, einholten.
»Ah!« rief mein Oheim aus. »Da sind wir am Ende des Ganges!«
Ich sah mich um. Wir befanden uns mitten auf einem Kreuzweg, wo zwei Wege mündeten, beide düster und enge. Welchen sollten wir einschlagen? Mein Oheim, welcher vor mir und dem Führer nicht den Anschein haben wollte, als schwanke er, bezeichnete den östlichen Tunnel, und alsbald gingen wir in denselben hinein. Übrigens würde jede Unschlüssigkeit bezüglich dieses Weges sehr lange gedauert haben, denn es war kein Anzeichen vorhanden, welches die Wahl des einen oder des anderen bestimmen konnte. Wir mussten uns ganz dem Zufall anheimgeben. Diese neue Galerie hatte kaum merkbaren Fall und sehr ungleichen Durchschnitt. Mitunter hatten wir eine Reihe von Gewölbebogen vor uns, die dem Nebenschiff einer gotischen Kathedrale glichen. Die Baukünstler des Mittelalters hätten da alle Formen der religiösen Architektur, welche aus dem Spitzbogen sich entwickelt hat, studieren können. Eine Meile weiter hatten wir unter den gedrückten Bogen des romanischen Stils den Kopf zu beugen, und mächtige Pfeiler in den Grundmauern stützten die Gewölbe mit ihren Unterlagen. An manchen Stellen sah man statt ihrer niedrige Unterbauten, die den Werken der Biber glichen, und wir glitten durch enge Gänge kriechend hinab. Die Wärme hielt sich stets auf einem erträglichen Höhegrad. Unwillkürlich verglich ich damit, wie unendlich stark dieselbe gewesen, als die vom Snæfells ausgeworfenen Lavaströme auf diesem jetzt so ruhigen Weg durchbrachen. Ich dachte mir, wie an den Ecken der Galerie die Feuerströme sich brachen und in diesem engen Raum die übermäßig heißen Dämpfe sich häuften. »Wenn es nur«, dachte ich, »dem alten Vulkan nicht wieder einfällt, loszubrechen.« Gegen meinen Oheim sprach ich diesen Gedanken nicht aus. Er hätte ihn nicht begriffen. Sein einziger Gedanke war vorwärts dringen. Er ging, rutschte, purzelte mit einer Überzeugung, die man doch bewundern musste. Um 6 Uhr abends waren wir, wenig ermüdet, 3 Kilometer südlich vorwärts gekommen, aber in die Tiefe kaum eine Viertelmeile. Mein Oheim gab das Zeichen zum Ausruhen. Wir aßen, ohne viel zu reden, und schliefen, ohne uns allzu viel Gedanken zu machen. Unsere Einrichtung für die Nacht war sehr einfach. Unser ganzes Bett bestand in einer Reisedecke, womit man sich umhüllte. Wir hatten weder Kälte noch Belästigung durch einen Besuch zu fürchten. In den Wüsten Afrikas, in den Waldungen der neuen Welt, sind die Reisenden genötigt, während des Schlafs sich einander Wache zu halten. Hier dagegen vollständige Einsamkeit, vollkommene Sicherheit. Weder wilde noch reißende Tiere waren zu fürchten. Den andern Morgen setzten wir frisch und rüstig die Reise fort. Wir hatten denselben Lavagrund wie tags zuvor. Die Beschaffenheit des Erdreichs, welches sie umgab, war unmöglich zu erkennen. Der Tunnel aber zog sich nicht mehr tiefer hinab, sondern ward allmählich ganz horizontal. Ja, ich glaubte zu bemerken, er führe wieder aufwärts, der Erdoberfläche zu. Gegen 10 Uhr vormittags zeigte sich dies ganz offenbar. Das Gehen wurde ermüdend, und ich musste schon meinen Schritt mäßigen. »Nun, Axel«, sagte der Professor ungeduldig. »Nun, ich kann nicht rascher«, erwiderte ich. »Wie, nach 3 Stunden auf einem so leichten Weg? Leicht will ich nicht in Abrede stellen, aber doch ermüdend. Wie, wir gehen ja nur abwärts. Aufwärts, erlauben Sie.« »Aufwärts«, sagte mein Oheim und zuckte die Schultern. »Allerdings, seit einer halben Stunde hat sich die Neigung des Weges geändert, und wenn's so fortgeht, kommen wir sicherlich wieder auf die Oberfläche.«
Der Professor schüttelte den Kopf, da er sich nicht überzeugen lassen wollte. Ich brachte von Neuem die Rede darauf, er gab mir aber keine Antwort. Ich sah wohl, dass sein Schweigen nur von übler Laune herrührte. Inzwischen hatte ich meinen Bündel wieder auf den Rücken genommen und folgte eilig Hans nach, der vor meinem Oheim herging. Es war mir darum zu tun, dass ich nicht zurückblieb. Und meine Hauptsorge war, dass ich meine Gefährten nicht aus den Augen verlöre. Ich schauderte bei dem Gedanken, dass ich mich in den Tiefen dieses Labyrinthes verirren könne. Übrigens, wenn der nun aufwärts führende Weg ermüdender war, so tröstete ich mich darüber mit dem Gedanken, dass uns derselbe der Erdoberfläche näher brachte. Darin lag eine Hoffnung. Jeder Schritt bestätigte es, und ich erquickte mich schon bei dem Gedanken, mein liebes Gretchen wiederzusehen. Zur Mittagszeit gewährten die Wände der Galerie einen anderen Anblick. Ich merkte es an der schwächeren Rückstrahlung des elektrischen Lichts. Anstelle der Lavaverkleidung trat jetzt das lebendige Gestein. Der Grundstock bestand aus geneigten, oft vertikal geordneten Schichten. Wir befanden uns mitten in der Übergangsepoche, in der silurischen Periode. »Es ist augenscheinlich klar«, rief ich aus, »der Schiefer, der Kalk und der Sandstein entstanden in der zweiten Epoche der Erdbildung aus dem Niederschlag der Gewässer. Wir kehren jetzt dem Granitkern den Rücken. Wir machen's jetzt wie die Hamburger, welche über Hannover nach Lübeck reisen wollen.« Ich hätte meine Beobachtungen für mich behalten sollen. Aber meine Anlage zum Geologen überwog die Klugheit, und Onkel Liedenbrock hörte meine Ausrufungen. »Was hast du denn vor?« sprach er. »Sehen Sie«, erwiderte ich, und zeigte ihm die abwechselnde Reihe des Sand- und Kalksteins und der ersten Spuren des Schieferbodens. »Nun?« »Wir sind in der Periode angekommen, in welcher die ersten Pflanzen und Tiere zum Vorschein kamen.« »So, meinst du? Aber schauen Sie nur, untersuchen, beobachten Sie.« Ich nötigte den Professor, seine Lampe an die Wände der Galerie zu halten. Ich versah mich seinerseits eines Ausrufs, aber er sagte kein Wort, ging schweigend seines Weges weiter. Hatte er mich verstanden oder nicht? Wollte er aus Eigenliebe des Oheims und des Gelehrten nicht zugeben, dass er sich geirrt habe, indem er den östlichen Tunnel wählte, oder hatte er sich vorgenommen, diesen Gang bis an sein Ende zu verfolgen? Es lag klar, dass wir aus dem durch die Laven ziehenden Weg herausgekommen waren und dass dieser Weg unmöglich zum Herd des Snæfells führen konnte. Doch fragte ich mich, ob ich nicht dieser Änderung des Bodens eine zu große Bedeutung beigelegt habe. Habe ich mich nicht selbst geirrt? Wandern wir wirklich durch diese Schichten von Gestein, welches über dem Granitgerippe liegt? Habe ich recht, dachte ich. So muß ich einige Trümmer von Urpflanzen finden, und man hat sich wohl an den Augenschein zu wenden. So wollen wir suchen. Ehe ich 100 Schritte machte, boten sich meinen Augen unverwerfliche Beweise dar. Das mußte wohl der Fall sein, denn in der silurischen Epoche befanden sich in den Meeren über 1500 Arten von Pflanzen oder Tieren. Meine Füße, die bisher harten Lavaboden unter sich gehabt, traten nun plötzlich auf einen Staub aus Pflanzenresten und Muscheln. An den Wänden sah man deutlich Abdrücke von Meergräsern und Lykopodien. Der Professor Liedenbrock konnte nun unmöglich mehr irren, aber er schloss die Augen, denke ich, und schritt unabänderlich weiter. Es war das, ein Eigensinn über alle Grenzen. Jetzt hielt ich mich nicht länger zurück. Ich nahm eine vollkommen wohlerhaltene Muschel, die einem Tier angehört hatte, das ungefähr einer jetzigen Assel glich. Darauf ging ich zu meinem Oheim und sagte zu ihm, »Sehen Sie!« »Nun«, erwiderte er ruhig, »es ist die Muschel eines Tiers von der jetzt verschwundenen Gattung der Trilobiten. Weiter nichts.«
»Aber, folgern Sie nicht daraus?«
»Was du folgerst? Jawohl. Wir sind aus der Schichte des Granits und der Lava herausgekommen. Möglich, dass ich irre, aber ich bin nicht eher von meinem Irrtum überzeugt, als bis wir ans Ende dieser Galerie gekommen sind.«
»Sie verfahren mit Recht so, lieber Oheim, und ich würde Ihnen Beifall geben, hätten wir nicht eine immer mehr drohende Gefahr zu fürchten gehabt.«
»Und welche?«
»Wassermangel.«
»Nun, wir werden uns auf Rationen setzen, Axel.«
20. Kapitel. Verlegenheiten. In der Tat, man mußte den Trunk beschränken,
Unser Vorrat konnte nur noch 3 Tage dauern. Das erkannte ich abends beim Essen. Und dazu hatten wir wenig Aussicht, in diesem Übergangsgebirge auf eine lebende Quelle zu stoßen. Während des ganzen folgenden Tages fuhr unseren Schritten nichts als die unübersehbaren Gewölbe. Wir gingen ohne fast nur ein Wort zu reden. Wir teilten die Schweigsamkeit unseres Hans. Aufwärts führte der Weg nicht, wenigstens unmerkbar. Manchmal schien er sogar sich abwärts zu neigen. Der Schiefer, der Kalkboden und der alte rote Sandstein der Wände schimmerten glänzend im elektrischen Licht. Man hätte denken können, man befinde sich in einer Grube zu Devonshire, woher diese Bodengattung benannt ist. Prachtvolle Musterstücke von Marmor deckten die Wände, hier von grauem Achat mit weißen Adern, launisch durchzogen, dort fleischfarben oder gelb mit roten Flecken, weiterhin dunkelfarbig, rot und braun gefleckt. Die meisten dieser Marmor zeigten Abdrücke von Tieren aus der Urzeit. Seit tags zuvor hatte die Schöpfung offenbar einen Fortschritt gemacht. Anstelle der Kerbtiere früherer Bildung sah ich Reste einer höheren Stufe. Unter anderem solche, in welchen das Auge des Paläontologen die ersten Formen der Reptilien entdecken konnte. Die Meere von Devonshire waren von einer großen Anzahl Tiere dieser Gattung bewohnt und setzten sie tausendweise auf den Felsen neuerer Bildung ab. Offenbar befanden wir uns auf der Stufenleiter des Tierlebens, worauf der Mensch die höchste einnimmt. Aber der Professor Liedenbrock schien darauf nicht zu achten. Er wartete auf 2 Dinge. Entweder, dass ein senkrechter Schacht sich ihm vor den Füßen öffne, um wieder abwärts zu dringen, oder dass ein Hindernis ihm die Fortsetzung auf diesem Weg versagte. Aber es kam der Abend heran, ohne dass sich diese Hoffnung verwirklichte. Freitags, nachdem ich schon eine Nacht hindurch die Qual des Durstes ausgestanden, setzten wir unsere Irrfahrt in den Gängen der Galerie fort. Nachdem wir 2 Stunden gegangen, bemerkte ich, dass der Widerschein unserer Lampen an den Wänden bedeutend schwächer wurde. Anstelle des Marmors, Schiefers, Kalk oder Sandsteins trat eine dunkle, glanzlose Wand. Als einmal der Tunnel sehr enge ward, griff ich links an dieselbe. Als ich die Hand zurückzog, war sie ganz schwarz. Ich sah sie näher an. Wir befanden uns mitten in einer Kohlengrube. »Eine Kohlenmine«, rief ich aus. »Eine Grube ohne Grubenleute«, erwiderte mein Oheim. »Nun, wer weiß?« »Ich meines Teils weiß«, versetzte der Professor kurz, »und ich bin fest überzeugt, dass dieser durch diese Kohlenschichte ziehende Gang nicht das Werk von Menschenhand ist. Aber sei es ein Werk der Natur oder nicht, daran liegt mir wenig. Nun ist's Zeit zum Abendessen. Machen wir uns daran.« Hans bereitete einige Speisen. Ich aß wenig und trank die wenigen Tropfen meiner Ration, nur noch die Flasche des Führers halb voll. Das war alles, was noch vorhanden war, um 3 Menschen den Durst zu stillen. Nach der Mahlzeit streckten sich meine beiden Gefährten auf ihre Decken und erholten sich durch einen guten Schlaf von ihren Strapazen. Ich aber konnte nicht schlafen und zählte die Stunden bis zum Morgen. Am Samstag um 6 Uhr früh gingen wir weiter. Nach 20 Minuten kamen wir in eine große Aushöhlung. Ich erkannte sogleich, dass diese Grube nicht von Menschenhand gemacht sein konnte, sonst hätten sie die Gewölbe mit Stützen versehen, und diese standen nur durch ein Wunder von Gleichgewicht fest. Diese Art von Höhle war 100 Fuß breit und 150 hoch. Das Erdreich war durch eine unterirdische Erschütterung gewaltsam weggerissen. Der feste Grundbau der Erde hatte sich einem mächtigen Druck nachgebend verschoben, so daß dieser weite Raum, wohin ihn nun zum ersten Mal Bewohner der Erde drangen, leer blieb. Die ganze Geschichte der Kohlenperiode war auf diesen dunklen Wänden verzeichnet, und ein Geologe konnte daran leicht die verschiedenen Entwicklungsstufen verfolgen. Die Kohlenlager waren durch feste Schichten Sandstein oder Ton geschieden und wie durch die oberen Lagen zerdrückt. Zu der Zeit, welche der 2. Epoche vorausging, ward die Erde infolge der Wirkung einer tropischen Wärme und einer dauernden Feuchtigkeit mit einer ungeheuren Vegetation bedeckt. Eine Atmosphäre von Dünsten umgab den Erdball von allen Seiten und entzog ihm noch dazu die Sonnenstrahlen. Daher die Folgerung, dass die hohen Temperaturen nicht von diesem neuen Herd herrührten. Vielleicht auch war das Tagesgestirn nicht bereit, seine glänzende Rolle zu spielen. Die Klima existierten noch nicht und eine versengende Hitze verbreitete sich über die ganze Oberfläche der Erde, an den Polen ebenso wie am Äquator. Woher kam sie? Aus dem Inneren des Erdkörpers. Trotz der Theorien des Professors Liedenbrock glühte ein gewaltiges Feuer in den Tiefen der Erde, dessen Wirkung bis zu den äußersten Schichten der Erdrinde sich fühlbar machte. Die Pflanzen, welche der wohltätigen Bestrahlung der Sonne beraubt waren, trieben weder Blüten, noch dufteten sie Wohlgerüche, aber ihre Wurzeln schöpften kräftiges Leben aus dem heißen Boden der ersten Tage. Es gab wenig Bäume, nur krautartige Pflanzen, unermeßliche Rasen, Farnkräuter, Lykopodien und andere seltene Familien, deren Gattungen damals nach Tausenden zählten. Gerade dieser überreichen Vegetation verdankt die Kohle ihren Ursprung. Die noch elastische Rinde des Erdkörpers gab den Bewegungen der flüssigen Masse, wovon er bedeckt war, nach. Daher zahlreiche Spalten, Einsenkungen. Die unter die Gewässer fortgerissenen Pflanzen bildeten allmählich beträchtliche Anhäufungen. Dann kam die Einwirkung der natürlichen Chemie dazu. Auf dem Meeresgrund wurden die pflanzlichen Stoffe zuerst Torf, dann gestalteten sie sich durch Einfluss der Gase und unter dem Feuer der Gärung vollständig zu Mineralien. Also entstanden die unermesslichen Kohlenlager, welche jedoch durch einen übermäßigen Verbrauch, wenn die Industrie nicht vorsorgt, in 3 Jahrhunderten erschöpft werden müssen. Diese Gedanken kamen mir in den Sinn, während ich die in dieser Gegend aufgehäuften Kohlenschätze betrachtete. Diese hier werden allerdings nie in Verbrauch kommen. Die Ausbeutung dieser entlegenen Minen würde zu bedeutende Opfer erfordern und auch nicht nötig sein, solange die Kohle noch nächst der Oberfläche der Erde in so vielen Gegenden zu finden ist. Inzwischen gingen wir weiter, und ich vergaß die Länge des Wegs, um mich in geologischen Betrachtungen zu verlieren. Die Temperatur blieb merklich dieselbe, wie wir sie mitten durch die Laven und Schiefer getroffen hatten. Nur fiel meiner Nase ein sehr starker Geruch von kohlenstoffhaltigem Wasserstoffgas auf, und ich erkannte sogleich, dass in dieser Galerie eine ansehnliche Menge von dem gefährlichen Fluidum vorhanden war, welches so oft durch Explosion erschreckliche Katastrophen herbeigeführt hat. Zum Glück waren wir mit dem sinnreichen Ruhmkorff'schen Apparat versehen. Hätten wir unvorsichtigerweise diese Galerie mit Fackeln in der Hand untersucht, so hätte eine fürchterliche Explosion der Reise ein vernichtendes Ende gemacht. Wir gingen in der Kohlenmine fort bis zum Abend. Mein Oheim konnte seine Ungeduld über den horizontalen Weg kaum zurückhalten. Die Dunkelheit hinderte, die Länge der Galerie zu schätzen, und ich fing schon an, sie für unendlich zu halten, als wir plötzlich um 6 Uhr uns vor einer Wand befanden. Rechts und links, oben und unten, kein Ausweg. Wir waren in eine Sackgasse geraten.
»Nun, umso besser«, rief mein Oheim. »Ich weiß denn wenigstens, woran ich mich zu halten habe. Wir sind nicht auf Sagnussems Weg, und es bleibt uns nichts übrig, als umzukehren. Wir wollen eine Nacht ausruhen, und vor Ablauf von 3 Tagen werden wir wieder an der Stelle sein, wo die beiden Galerien zusammenstoßen.« »Ja«, sagte ich, »wenn unsere Kräfte ausreichen.« »Und warum nicht?«
»Weil morgen das Wasser uns völlig ausgehen wird.«
»Und?« »Der Mut auch«,
sagte der Professor mit einem strengen Blick. Ich getraute nicht zu antworten.